bei uns gab es zum Beispiel einfach einen richtig fluffigen, geilen Semmelknödel. Und das sind manchmal so die Grundlagen, da wo ich mir, also ich habe auch so einen Semmelknödel schon im Menü gehabt. Und warum nicht? Also nur weil ich jetzt einen Stern habe, heißt ja nicht, dass ich keinen Semmelknödel mehr kochen darf. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich ja extrem gut, wenn man mal wieder was Richtiges auf dem Teller hat. Nicht nur Schäumchen und Pulver, sondern ein richtig fluffiger, guter Semmelknödel ist halt ja manchmal besser als wie eine Löffel Kaviar auf irgendwas.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Weiter geht's im Podcast und diesmal ist die Folge mal wieder ein bisschen ein Heimspiel, denn seit diesem Jahr leuchtet in Landsberg am Lech ein Stern. Landsberg am Lech ist jetzt ein bisschen entfernt von Ingolstadt, aber hier kocht ein Koch, der aus der Region Ingolstadt kommt. Seine Stilistik, so würde ich ein bisschen beschreiben, ist ein wenig aus der Not herausgeboren. Er war auch an dem Punkt, an dem er alleine in der Küche stand, und er ist wahrscheinlich einer der Köche, die nicht jeder auf dem Schirm hat, denn auf Social Media etc. verzichtet er. Ich begrüße heute bei The Flying Schlemmer Christian Sauer.
Hi, servus.
Ja, Christian, ich habe es gerade gesagt, ein wenig Heimspielfolge. Du wohnst in der Region um Ingolstadt, hattest sogar in Schrobenhausen dein eigenes Restaurant mit dem Heimat 2, hast dies aber aufgegeben und bist wieder in die Festanstellung gewechselt. Erstmal der Reihe nach, du hattest dich entschieden, ein Restaurant zu eröffnen. Eigentlich ja ein mutiger Schritt, ein Traum von dir?
Tatsächlich ja. Ich habe in München gelernt und war dann auch gut in München unterwegs, verschiedene Restaurants. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, noch so die Generation, die immer was reißen wollte. Und mein Traum war tatsächlich ein kleines Restaurant in meiner Heimatstadt Schrobenhausen.
Wie lief das Ganze? Mit welchen Herausforderungen hattest du zu kämpfen?
Oh ja, mit einigen. Also ich habe tatsächlich in Steingriff angefangen. Das ist so ein Stadtteil von Schrobenhausen. Hört sich doof an. Es war ein Sportheim, aber ich habe mir gedacht, zum Einstieg, ich hatte wenig zu verlieren, weil in dem Verein bin ich, seit ich, glaube ich, 2 Jahre bin. Und ja, irgendwann kam dann der Schritt in die Stadtmitte, eben mit einfach ganz anderer Atmosphäre, richtiges Restaurant, und war sehr, sehr gut. Und dann kamen ein paar Problemchen mit, eben in der Stadt ist umbaut worden, Pflastersteine raus, und ja, das war Corona-Zeit natürlich auch, wobei da der Support extrem gut war in Schrobenhausen von meinen Leuten, von allen Freunden, aber ja, die Umbaumaßnahmen waren tatsächlich echt hart, hat lang gedauert und immer Dreck vor der Haustür, war suboptimal.
Ja, am Ende musstest du dich ja dann auch schweren Herzens dazu entscheiden, das Restaurant zu schließen. Waren wahrscheinlich die Auslöser dann die ausschlaggebenden Punkte?
Ja, natürlich, und es ist halt immer, wenn du gehoben kochen magst, dann hast du und wirtschaftlich arbeiten musst, dann ist es natürlich eh immer schwer. Und ja, da kam halt dann einfach alles irgendwie zusammen.
War es eine schwere Entscheidung für dich?
Natürlich, also gerade am letzten Abend, wo ich wirklich so einen letzten Hauptgang rausgeschickt habe, da ist, ja, war sehr emotional, weil letzter Abend, es waren alle Freunde da, Familie da, alle Stammgäste da, und das war schon krass. Aber dann habe ich das Thema einfach abgehakt, habe mir gedacht, okay, das war's jetzt, und ich bin einer, der einfach gerne nach vorne schaut, und ja, jetzt bin ich hier in Landsberg.
Werfen wir nochmal einen kurzen Blick zurück, bevor wir dann hier auf Landsberg zu sprechen kommen. Wenn wir zurückschauen, was würdest du an den Entscheidungen, die du damals getroffen hast, mittlerweile anders machen?
Puh, ganz viel, glaube ich. Also wir haben da auch so ein bisschen zweigleisiges Konzept gefahren. Einmal so ein bisschen Steak-Burger-Schiene für ja, die Normalos, und ich hatte halt damals im Sportteam im Anfang. Ich glaube, ich war dann auch einer von den Ersten, die da so gute Burger gemacht hat. Und ja, das war natürlich ein Runner. Und in der Heimat, dann in der Stadt, ich hatte einen Kompagnon, das war damals mal mein Küchenchef, der ist von München raus, der Ronny Pester. Und der hat mehr oder weniger Menü gemacht. Ich habe dann so ein paar Vorspeisen gemacht und neben diesen Steak-Burger-Posten, das würde ich nie wieder machen. Also ich würde tatsächlich alles auf eine Karte setzen und halt nur Fine Dining, so wie wir es hier jetzt machen, weil es ist das, was ich mag, das ist das, was ich kann und das, was Spaß macht.
Ja, du bist ja jetzt hier im Lechlein, hier in Landsberg am Lech. Ich habe es anfangs schon gesagt, seit diesem Jahr gab es auch den Stern fürs Restaurant. Du hattest nämlich auch hier nicht den einfachen Start wie erwartet, denn ich hatte da am Anfang total wenige Gäste. Und kommt man da auch mal mit sich selber ins Grübeln, ob das, was man macht, tatsächlich alles so passt?
Ja, die ersten 3-4 Monate, glaube ich, waren so. Das war echt hart an der Grenze. Also du zweifelst dann natürlich irgendwann an dir selber. Ich habe mit dem Chef viel geredet. Ich wusste dann einfach nicht, weil wir haben also wirklich vom ersten Tag an hochwertig einkauft. Ich habe immer geschaut, wo kommen die Sachen her. Wir bauen daheim auch viel an, also meine Mama im Garten und ringsherum meine Schwiegereltern. Und ich habe immer jeden Tag mein Bestes gegeben, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert. Es war ganz komisch am Anfang, also wir hatten auch einen Mittagsservice. Ja, und die ersten 3-4 Monate waren echt hart und da zweifelt man manchmal oder dann auch oft an sich selber.
Kommt man dann in die Verlegenheit zu sagen, okay, ich probiere jetzt aus und mache wirklich viel anders, oder wie hart ist es dann tatsächlich, seiner Linie treu zu bleiben?
Also wir waren uns beide einig, dass wir gesagt haben, hey, wir haben so angefangen, wir ziehen so durch. Egal was jetzt irgendwie passiert, wir bleiben der Linie treu, das haben wir gemacht, uns war es ja scheißegal, was andere über uns sagen, sondern wir haben einfach durchgezogen.
Woran liegt es, dass es am Anfang nicht so ankam? Haben es die Gäste nicht verstanden?
Ja, schwierig zu sagen. Wir hatten am Anfang konzepttechnisch auch ein bisschen anders. Also wir haben nur Menü geschickt, am Abend dann, Mittwoch bis Samstag. Und ja, ich glaube Mittwoch, Donnerstag in Landsberg einfach als No-Name nur Menü schicken, schwierig. Und ja, aber jetzt glaube ich, haben wir uns gut eingroovt mit Mittwoch, Donnerstag, schicken wir so ein bisschen Bistro-Style, also einfachere Sachen, trotzdem extrem sexy kocht und von der Ware her auch super hochwertig alles. Und genau, Freitag und Samstag gibt es dann eben das Menü.
Ja, und es hat ja funktioniert, weil im Endeffekt gab es ja jetzt den Stern für euch hier. Dabei meinst du hattest das Gefühl, dass die Inspektoren zu einer Zeit im Restaurant waren, wo du 2-3 Monate sogar allein in der Küche standest. Wieso standest du allein in der Küche?
Ja, das war der Maxi, mein Kompagnon, der hat dann aufgehört zum 1. Februar, glaube ich. Ich hatte davor einen Urlaub, weil meine zweite Tochter auf die Welt gekommen ist. Und ich habe quasi, es war, glaube ich, ein Mittwoch, ist meine Tochter auf die Welt gekommen und am Donnerstag war ich schon wieder hier und eben alleine. Also der Maxi war dann weg. Ja, und das war dann extrem verrückt. Also ich habe mir richtig hart an runtergeschrubbt. Ich wollte es dann, glaube ich, auch für mich selber wissen, weil ich habe mir gedacht, okay, Chris, jetzt bist du da, du musst einiges ändern. Da war dann auch so die Zeit, wo wir unser Konzept geändert haben, weil ich habe dann zu den Chefs gesagt, hey, so funktioniert das nicht, Mittagsservice, ich habe es am Anfang gemacht, aber das war dann einfach alles nicht mehr umsetzbar. Und auch mit dem Menü, wir hatten am Anfang 2 Menüs zur Wahl, da habe ich gesagt, hey, no way, ich baue jetzt die Menü-Dramaturgie so auf, dass ein Menü reicht, was ja also für mich eigentlich schon länger klar war. Und habe gesagt, hey, ich packe alles in das eine Menü rein, einfach mal komplette Energie, alles, was ich kann mit meinen 2 Händen. Und das hat ganz gut funktioniert, weil das war tatsächlich dann so die Zeit, wo die ersten Inspektoren vom Gib Michelin gekommen sind. Und ja, war... Also und natürlich der Changing Point war dann eben so ein Top-5-Gericht oder 5 unvergessliche Gerichte, 23 Michelin. Das war, also ich kann das gar nicht so in Worte fassen, was da in einem vorgeht. Also der Chef hat mich angerufen und hat gesagt, hey, wir haben eine E-Mail gekriegt, gib Michelin. Mir dachte, hey, krass, also wir sind dann auch gelistet worden und eben zusätzlich die 2. E-Mail mit dem 5 unvergessliche Gerichte und da waren halt Namen drauf, das ist halt... Ja, zu den Jungen schaue ich halt hoch und dann stehe ich da mit drin.
Was war es denn für ein Gericht?
Es war ein Kikkerkuhn, auch tatsächlich so ein bisschen aus der Not heraus, weil der Inspektor wollte noch einen Fleischhauptgang und ich habe dann so gar nicht mehr so viele andere Sachen da gehabt. Also es war noch ein Kikkerkuhn, richtig gute Mango, Tom-Kar-Schaum, so ein bisschen gepickelte Chili, gepuffter Reis und Koriander. Also an und für sich so ein Crowdpleaser, aber wenn man den extrem gut kocht, dann schafft man es anscheinend, so ein 5 unvergessliches Gericht zu kochen.
Werbung.
Du bist auf der Suche nach perfektem Käse? Dann hör jetzt genau hin, denn ich habe für euch den Käse von Baldauf getestet. Und ich muss sagen, bei Baldauf Käse ist einer besser wie der andere. 9 verschiedene Käsesorten konnte ich probieren und dort war alles dabei, von Trüffelkäse bis hin zum Baldauf Schafskäse. Ihr wollt einen Tipp von mir? Ich stehe ja mittlerweile voll auf Allgäuer Bergkäse und dort konnte mich der Bio-Allgäuer Bergkäse von Baldauf mit seinem intensiven Aroma zu 100% überzeugen. Apropos überzeugen, Baldauf Käse überzeugt auch mit ihren Werten. So besteht jeder Käse aus Weide- und Heumilch und es wird, und das ist mir immer total wichtig, auf das Wohl der Tiere geachtet. Du bist auf der Suche nach einem Käse, der dich begeistert, von einem Betrieb mit mehr als 160 Jahre Familientradition, bei dem noch Wert auf echtes Handwerk gelegt wird, dann bist du bei Baldauf Käse genau richtig. Warte nicht und bestelle deinen Käse gleich auf www.baldauf-käse.de. Dort findest du auch die Läden, wo du ihn vor Ort kaufen kannst und... Geheimnis, bald ist auch der neue Webshop online.
Werbung Ende.
Gehörst du in die Gruppe, wo sich so ein Inspektor mal zu erkennen gegeben hat? Weil das geht ja tatsächlich auseinander. Oder hast du es einfach im Gefühl gehabt, dass er es ist?
Ich habe es im Gefühl gehabt. Also ich weiß auch gar nicht. Bis jetzt hatten wir noch nie einen Plan, wer es war, wer es nicht ist. Na klar, manchmal kommt halt jemand alleine zum Essen und da ist dann schon wer... Wer kommt alleine zum Essen und knallt sich da ein Menü rein? Genau deswegen. Aber es war dann auch ein paar Monate drauf wieder jemand da, Restaurant war voll und ich habe gar nicht gewusst, was für ein Tisch das ist, sondern ich habe einfach geschickt und ich koche für jeden Gast. Also mir ist das Latte, wer da am Tisch sitzt, ich gebe für jeden Gast 100 Pro.
Ja, das eint euch ja alle irgendwie miteinander.
Ja, das ist, also ich habe einfach keine Zeit gehabt und wie gesagt, 2 Hände, ich war halt einfach verloren. Das ist zusätzlich dann noch so eine Thematik gewesen und ich...
Also war es im Prinzip ein Huhn, das normalerweise nicht auf der Karte stand, sondern du einfach so aus dem Ärmel noch rausgeschüttelt hast, mehr oder weniger.
Genau,
ja. Und deswegen kannst du es jetzt relativ sicher sagen, wer es war.
Genau, das war halt einfach, ja, weil ich das so als Special-Gang dann geschickt habe.
Jetzt kam ja da bei dir einiges zusammen. Also du standst allein in der Küche, die zweite Tochter kam auf die Welt, also die Ereignisse haben sich ein bisschen überschlagen. Es ist ja danach auch ein bisschen spannender Spagat zwischen Familie und Job. Kamst du auch mal zu der einen oder anderen Krise daheim?
Tatsächlich nicht, also ich ziehe extrem viel Energie aus meiner Family, meine 2 Mädels. Manchmal bin ich ja ganz ehrlich echt anstrengend, so wenn du in der Früh um 3:30 heimkommst und dann in der Früh um 6:30 die ersten 35 Puppen umziehen musst. Es ist so als Papa, aber im Großen und Ganzen auch meine Frau, die gibt mir einfach so einen Rückhalt. Also die sagt, hey Junge, geh da rein und gib Gas. Und ich habe halt den Vorteil, ich habe eine 4-Tage-Woche. Da war es meine Family 4 Tage, ist der Papa einfach am Arbeiten. Ich nehme mir noch die Zeit raus, bringe in der Früh meine große Tochter in den Kindergarten und dann wissen sie, okay, der Papa kommt halt erst wieder am nächsten Tag in der Früh daheim.
Du sagst ja auch, dass in der Zeit notgedrungen, also ich würde jetzt mal notgedrungen sagen, du dein Küchenziel verändert hast, weil du nur 2 Hände hattest. Wie oft hättest du tatsächlich gewünscht, eine dritte Hand zu haben? Und wie hat sich dein Küchenstil in der Zeit verändert?
Ich habe mir, glaube ich, also im Abendservice im Minutentakt gewünscht, dass ich da noch ein paar mehrere Hände habe, weil es einfach extrem schwierig ist, einfach vom Time-Management mit Amüsbusch, mit allem. Und der Küchenstil hat sich so verändert, dass ich extrem reduziert koche, also alles an Schnickschnack, Shishi, Schäumchen hier, Gelpunkt da, habe ich dann mal beiseite gelegt. Ich finde es gut, dass ich einfach für mich persönlich, das war auch so eine persönliche Entwicklung und ich glaube, das hat meinen persönlichen Küchenstil einfach auch nochmal geprägt. Also ich habe wirklich geschaut, dass jeder Gang halt richtig scheppert. Du wirst das später vielleicht dann selber auch noch schmecken dürfen. Ich arbeite halt viel mit Säure, also bei mir ist gerade so Essig. Ich liebe Essig, weil es einfach so extrem geile Essige gibt. Und genau, extrem reduziert. Einfach ein gutes Grundprodukt, ein bisschen außen rumbauen, aber wenig Shishi.
Bist du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, du hast küchentechnisch zu dir gefunden und das ist jetzt die Basis, auf der du drauf aufbauen kannst?
Ja, definitiv. Also das ist ja oft so, dass man... Ich hatte nie einen großen Lehrmeister. Also ich habe mir im Grunde alles irgendwie selber zusammengewurschtelt und da bin ich auch stolz drauf, dass ich so mein... Also ich kann wirklich sagen, es ist mein Küchenstil, weil ich koche das, worauf ich Bock habe. Und die Freiheit gibt mir auch der Chef, dass ich wirklich das machen kann, oder darf, worauf ich Bock habe. Und das ist cool, weil oft ist es ja so, wenn du jetzt einen großen Lehrmeister hast, du nimmst natürlich aus den Restaurants irgendwie immer das Beste mit. Und vielleicht ist es auch schwierig am Anfang, dass man so seinen eigenen Stil findet, weil ja, man kocht halt einfach dann bei einem großen Lehrmeister und ja, nimmt das natürlich mit. Und bei mir war das nie so und deswegen bin ich bis hier immer haut drauf und mache das, worauf ich Bock habe und was mir schmeckt.
War es für dich immer in Zielrichtung Fine Dining zu gehen? Oder kam es auch so ein bisschen, oder hat es sich einfach entwickelt? Ja, und jetzt kam eins zum anderen.
Also ich habe schon immer gesagt, dass ich, wenn ich koche, dann mag ich halt geil kochen. So Backerl aufreißen war jetzt nie so mein Ding. Und dann gehst du natürlich das erste Mal irgendwie selber einen Stern essen und denkst, Alter, was hauen die Jungs da weg? Das ist schon großes Kino und ich bin dann auch einfach hängen geblieben und wollte dann selber einfach immer mehr. Also ich habe eh so einen Selbstanspruch. Ich weiß nicht, Stillstand ist bei mir immer so ein bisschen, kann ich schwer damit umgehen. Und also es war schon immer Ziel, einfach gut zu kochen, ehrlich zu kochen, dass es jetzt natürlich klappt hat mit so einem Stern, das ist ganz, ganz groß für mich.
Ja, da sind wir uns sehr ähnlich. Ich hatte ja auch vor einigen Jahren meinen ersten Sterne-Restaurant-Besuch. Ich bin ja auch drauf hängen geblieben. Also ich habe schon immer das Gefühl, entweder bleibt man komplett drauf hängen, was wahrscheinlich die meisten tun, oder man sagt, das ist gar nichts für mich.
Und ich bin halt so, ich sage das einfach, weil ich es manchmal nicht verstehe, was, weil die Jungs und Mädels stehen ja eh in der Küche und dann bin ich halt so, wenn ich in der Küche stehe, dann mache ich es halt gescheit. So, und dann verstehe ich oft nicht so, dass, ja, dieses 0815 Einheitsgedöns da rauskommt.
Jetzt hast du ja relativ viele Tattoos, hast du da die Sternengeschichte auch schon drauf geschafft?
Ich habe bald einen Termin, also der kommt auf alle Fälle, wird der irgendwo verewigt. Ja, muss. Also ist tatsächlich, weil es ja, mit der Vorgeschichte eben, ich stehe alleine in der Küche und reiß mir da alles auf und dann, jetzt habe ich ein kleines Team, bin ich sehr, sehr froh, aber es ist, ja, für mich einfach, das ist halt eine Bestätigung, weißt du, hast so viel Verzicht, deine ganzen Kumpels, die fahren da ins Stadion und geben da alles und du stehst halt in der Küche und gibst da alles und ja, ja, es ist schon geil.
Jetzt hast du ja mittlerweile ein Team. Wie machst du es, wenn du krank bist? Mittlerweile können sie es wahrscheinlich ein bisschen abfangen.
Ja, es ist tatsächlich so. Ich war bis jetzt Gott sei Dank noch nicht krank. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber wenn ich krank bin, dann gibt es tatsächlich nur die Bistro-Karte.
Okay. Ja. Also ist es Fine Dining, sag ich jetzt mal, sehr, sehr personengebunden dann auch mit dir.
Ja, wenn halt was schief geht, dann mag es ich sein, der es verkackt. Dass ich da auf meine Jungs nicht böse sein muss. Und genau deswegen, also wie gesagt, toi toi toi, bis jetzt war ich noch nie krank, ich hoffe, das bleibt so.
Ja, weil ich stelle mir das schwer vor. Ich war selber vor ein paar Wochen, über 2,5 Wochen tatsächlich echt stark angeschlagen und zum Glück war in der Zeit tatsächlich mal keine Aufnahme, also wie es dann immer so zusammenspielt. Aber ich ging in der Zeit für mich persönlich auch eineinhalb Wochen ja, durch die Hölle, weil ich habe nichts mehr gerochen und geschmeckt. Corona war es nicht, so viel schon mal vorneweg. Jetzt stelle ich mir das aber, wenn man nichts mehr riecht und nichts mehr schmeckt, bei einem Koch ja total schwierig vor. Also das sind die Gedanken, die mir da immer durch den Kopf gegangen sind zu der Zeit. Wie wird es dir damit gehen?
Ja, das ist natürlich extrem. Also ja, fast unmöglich irgendwie, weil du musst ja probieren. Das ist, ich weiß nicht, ich glaube sogar in Amerika, Grant Achatz, meine ich, aus Melania, so ein 3-Sterner, der hatte mit Zungenkrebs oder so und hat das so gefühlstechnisch irgendwie ganz gut gebracht, aber für mich, also ich muss meine Sachen probieren.
Ja, weil das fällt ja schlagartig, also jetzt kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, das fällt ja schlagartig alles weg. Ich sage immer so, die Welt verliert da ein bisschen an Farbe und du kannst zwar kochen an sich, aber nichts mehr würzen, nichts mehr abschmecken. Eigentlich kann man wahrscheinlich in deiner Küche dann nichts mehr machen, außer Gemüse schneiden. Oder gäbe es da noch andere Aufgaben?
Puh, ja, bei uns tatsächlich nicht, also weil...
Abspülen.
Spülen, ja.
Weil, was mir persönlich auch gar nicht so bewusst war, es ist ja krass, wie dann doch die Nase mit dem Geschmack zusammen spielt. 80% sagt es mir immer, aber 80% sind ja dann tatsächlich wirklich viel. Und es gibt ja dann auch die Fälle, da wo es nicht mehr zurückkehrt. Wenn jetzt jetzt nehmen wir mal an, dich würde das Ganze betreffen. Und was würdest du machen, ein Leben lang die Aufgaben dann erledigen, abspülen und Gemüse schneiden? Oder würdest du dann tatsächlich was anderes suchen?
Boah, das ist eine harte Frage. Ich hoffe, das passiert nie, weil ich glaube, ich kann nur kochen. Ich bin echt so, also echt schwierig. Was anders machen, das...
Er geht ja auf einmal komplett deinen Lebensinhalt verloren.
Ja, tatsächlich. Also gerade bei mir, weil ich einfach, es ist ja nicht nur mein Beruf, sondern ich habe so extrem viele geile Kochbücher daheim. Ich gehe halt selber extrem zum Essen. Also ich spare mir diesen Einheitsbrei, was wir vorhin besprochen haben, sondern zweimal im Jahr und dafür aber anständig. Boah, und wenn das alles wegfallen darf, das wäre...
Ja, man unterschätzt das immer, habe ich das Gefühl. Also man belächelt das ja auch in der Zeit immer. Ich habe mir selber auch nie tatsächlich drüber Gedanken gemacht, bis dann mal weg war. Und dann denkt man so, also die ersten zwei Tage dann auch noch so,
Ich hatte tatsächlich auch in der Heimat noch, in Schrumhausen, wo halt eben Corona war. Mich hat es da auch erwischt und ich habe tatsächlich auch 1,5 Tage nichts geschmeckt. Ich hatte da 2 Jungs in der Küche und ich habe Kartoffelmuslin abgeschmeckt und habe mir gedacht, boah, das schmeckt noch nichts, gell. So Salzrand klopft und probiert, schmeckt noch nichts. Dann habe ich gesagt, hey, Felix, Timo, probiert's mal. Und die Jungs, die waren bei einer Hops gegangen. Es war einfach so extrem versalzen, bis ich dann gesagt habe, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich habe wirklich 1,5-2 Tage einfach nichts geschmeckt. Das war ganz, ganz komisch.
Ja, und ich habe da am Anfang auch noch so ein bisschen drüber mir die Gedanken dann zu der Zeitpunkt gemacht, so, könnte ich damit jetzt ein Leben lang leben? Und die ersten zwei Tage total naiv noch, ja, wird schon gehen, kriegen wir irgendwie hin. Aber so ab dem dritten Tag, also da fällt es einem dann, also gefühlt zumindest bei mir, dann so richtig auf und man denkt sich so, okay, es fehlt. Und man kann es ja nicht wissen, wann es wieder zurückkommt. Das war eigentlich immer so, warten auf diesen Zeitpunkt, wann ist es wieder da. Mittlerweile ist es wieder da, zum Glück. Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch essen, tatsächlich der Höflichkeit halber mitgegangen. Und es ist dann echt traurig. Also wenn man nur noch die Konsistenz so wahrnimmt, schwierig.
Ja, macht keinen Spaß.
Nee, geht komplett verloren. Wenn ich mir jetzt deine Karte hier so anschaue, dann sticht mir als erstes das Reh ins Auge. Absolut, weil derzeit ist ja auch Wildzeit. Was macht ein Reh besonders?
Boah, alles, tatsächlich. Also ich finde das mit eins der besten Tiere, die man verarbeiten darf. Und dann habe ich das Glück, dass ich einen André habe, einen Jäger, der mir extrem brutale Ware immer zur Verfügung stellt. Bin ich sehr dankbar. Also Reh war tatsächlich jetzt auf dem alten Menü. Wir schicken jetzt ab morgen das neue Menü. Aber es ist, für mich ist jedes Produkt irgendwie besonders. Also es ist ganz egal, ob eine Tomate zum Beispiel, wir bauen daheim Tomaten an, viele Sorten, ist genauso geil wie ein guter Rehrücken oder eine Rehschulter.
Ich wollte gerade sagen, welches Teil verarbeitest du am liebsten, Rücken, Schulter dann?
Ich persönlich tatsächlich eher Schulter, also Rücken. Klar, bei den Gästen, ich habe auch ein Zweierlei geschickt, dass ich nicht nur immer so diese Premium-Cuts, ich finde das immer ein bisschen langweilig. Also wenn Tier, dann natürlich, nicht nur ein Rücken oder das Filet.
Weihnachten steht ja auch bald vor der Tür, bei vielen kommt wahrscheinlich auch wieder Reh auf den Tisch. Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, mit diesem einfachen Trick holt man noch mehr aus dem Reh raus?
Tatsächlich, was ich extrem geil finde, grüner Wacholder. Wenn du den so ein bisschen uncrasht, in der aufgeschäumten Butter durchziehst und da so dein Reh nochmal nachbrätst, das scheppert das Reh nochmal ordentlich nach vorne. Also da kriegt es nochmal richtig Dampf.
Gibt's bei euch auch Reh?
Bei uns tatsächlich anders. Also wir machen erst einmal so Kinder, dass die versorgt sind und dann genieße ich und meine Frau, oder meine Frau und ich, tatsächlich einfach einen Abend nochmal und ich nimm mir immer ein bisschen was aus der Küche mit, so mit Absprache vom Chef natürlich, und dann koche ich uns einfach irgendwas Leckeres. Aber wir haben da nicht so den Favel oder diesen, es muss jetzt eine Ente sein. In der Family war es früher tatsächlich oft so, dass wir immer klassisch so eine Weihnachtsgans oder Ente gegessen haben. Aber jetzt mit meiner Frau ist einfach lecker irgendwas kochen.
Jetzt gibt es ja bei Reh, sag jetzt mal, oftmals hier in der heimischen Küche Spätzle dazu. Was würdest du sagen, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, was man auf jeden Fall auch gut dazu machen könnte?
Puh, da ist, nachdem es mir hier nochmal sehr kreativ zugeht, alles, keine Ahnung, Sellerie, Nussbuttercreme, du kannst Topinambur, passt extrem geil. Also hatte ich jetzt auch auf der Karte mit Blutwurst. Finde ich auch super geile Kombi. Ja, wobei so Spätzle ist irgendwie ein bisschen mit Piemonteser Haselnuss drin oder vielleicht Pistazie ein bisschen. Auch geiles.
Was mir generell ja auch auf sehr vielen Karten auffällt, also nicht nur bei dir, aber auch bei wirklich sehr oft im Menü mit inbehalten ist im Restaurant, entweder im Menü oder als Upgrade, man kommt irgendwie nicht mehr drum rum, diese ganze Kaviar-Geschichte. Jetzt bin ich persönlich nicht der Kaviar-Kenner und habe mich dahingehend auch noch nicht eingehend damit beschäftigt. Darum will ich das Thema so ein bisschen aufrollen. Welche Arten von Kaviar gibt's und was macht ihn denn dann am Ende auch besonders und auf was muss ich so ein bisschen achten?
Oh ja, die Thematik Kaviar. Ich bin jetzt auch kein Kaviar-Experte und auch, weil es bei mir im Menü war, aber bei mir war es ja auch ein bisschen anders drin. Also ich hatte den Kaviar auf dem Prädessert. Ich habe so einen kleinen Pekannusskuchen gemacht mit Banane, so ein Bananensorbet und Salzkaramell in Gänsefüßchen und das Salz im Karamell war eben mein Kaviar. Kaviar ist für mich, also ich bin jetzt auch nicht so dieser reine Kaviar-Esser und muss auch nicht immer drin sein. Also es war tatsächlich, glaube ich, erst das zweite Mal, dass ich Kaviar auf der Karte hatte. Was ich auch gut finde, jetzt abgesehen vom Störkaviar, das ist für mich auch eher so ein Würzmittel. So ein frischer Saiblingskaviar jetzt von Niki Birnbaum zum Beispiel, das feiere ich tatsächlich fast mehr als so ein Störkaviar. Wobei du natürlich, ja, Kaviar ist schon ein Luxusprodukt und ein richtig guter Kaviar schmeckt schon gut. Also es gibt ja auch ganz viele verschiedene Sorten, Arten. Einer so ein bisschen buttriger, schmelziger, dann hast du vielleicht so einen, der ja ein bisschen salziger ist. Spannendes Thema oder spannende Thematik Kaviar, aber muss jetzt nicht irgendwie immer bei mir sein.
Ist Kaviar etwas, was man prinzipiell auf alles draufpacken könnte im Zweifel?
Boah, bestimmt, aber ich bin da jemand, der, also wenn ich so ein Luxusprodukt einsetze, dann auch gezielt, also jetzt irgendwie überall Kaviar draufschneuzen, dass Kaviar drauf ist, entspricht nicht so meiner Philosophie von irgendwie kochen, also es näher so gezielt, also wie gesagt auf diesem Kuchen, da wollte ich einfach so dieses salzige, ja, mit Banane, Pekannuss fand ich extrem geil und war einfach so der salzige Part, dass es nicht so süß ist.
Jetzt wenn ich das Reh von gerade eben lebe, wird Kaviar mit Reh matchen?
Ich glaube, bei mir nicht.
Aber es gibt ja für alles, sag jetzt mal, die Geschmacksabnehmer.
Bestimmt. Also es gibt ja, mittlerweile wird so viel kombiniert und vielleicht manchmal auch auf Krampf. Also das ist auch noch so ein Ding, wo ich in meiner Stilistik geändert habe. Ich konzentriere mich so tatsächlich so ein bisschen auf die Küche von meiner Mama, von meiner Oma oder von den Omas. Back to the roots, hey, was kannst du eigentlich? Und das probiere ich dann eben einfach, ja, natürlich nicht so Hausfrauenart zu kochen, sondern einfach nochmal so ein bisschen matchen oder geil kombinieren. Bestes Beispiel ist so ein Kopfsalat-Dessert von mir. Meine Mom hat Kopfsalat immer so ein bisschen süßlich angemacht. Dann habe ich mir gedacht, wow, eigentlich fast schon ein Dessert, gell? Mache ich ein Dessert draus. Richtig geil.
Wie funktioniert's?
Ja, ich mache einen Kopfsalat einfach, Kopfsalat-Sorbet aus den äußeren Blättern, dass ich nichts wegschmeiße, habe ich einen Sud gemixt, gesplittet mit Kürbiskernöl. Da geht drauf ein bisschen griechischer Joghurt, frischer Apfel, karamellisierte weiße Schokolade und du hast ein frisches, nicht zu süßes, echt Banger-Dessert. Also es war tatsächlich auch das Dessert, wo die Leute im Restaurant gesagt haben, das war, so haben sie ein Dessert noch nie gegessen.
Jetzt hast du gerade gesagt, du konzentrierst dich bei deinen Gerichten, sag jetzt mal, an der Küche, die du kennengelernt hast, also so von Mama und Oma, weil wir gerade beim Kaviar waren, wie bei euch gab es keinen Kaviar als Kind?
Tatsächlich nicht. Und also bin ich auch ganz froh drum. Bei uns gab es zum Beispiel einfach einen richtig fluffigen, geilen Semmelknödel und das sind manchmal so die Grundlagen, da wo ich mir, also ich habe auch so einen Semmelknödel schon im Menü gehabt und warum nicht? Also nur weil ich jetzt einen Stern habe, heißt ja nicht, dass ich keinen Semmelknödel mehr kochen darf. Im Gegenteil, ich finde das eigentlich ja extrem gut, wenn man mal wieder was Richtiges auf dem Teller hat. Nicht nur Schäumchen und Pulver, sondern ein richtig fluffiger, guter Semmelknödel ist halt ja manchmal besser als wie alle Fäkavier auf irgendwas.
Mit was hast du ihn kombiniert?
Ja, wir hatten damals ein Bergkäseknödel, bisschen Spinat, Nussbutterschaum, bisschen Trüffel drauf und du hast einen sehr geilen Knödel.
Ich frage mal jetzt noch eine andere Frage bezüglich Kaviar nochmal. Oder nehmen wir mal den Trüffel mit rein, um noch ein anderes Produkt zu nennen. Braucht man das mittlerweile auf einer Karte? Also du sagst ja, du hast das jetzt nicht so oft, aber bist du der Meinung, dass es viele Gäste auch erwarten, um ein bestimmtes Klientel anzuziehen?
Oh, auch eine schwierige Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob die Gäste das von einem erwarten oder verlangen. Bei uns ist es so, ich habe da mit dem Chef viel geredet und wir sind halt ein Laden, wir müssen wirtschaftlich natürlich auch schauen und da haben wir uns darauf geeinigt, dass ich im Menü einfach so drei, sag ich mal, High-End-Produkte irgendwie mit einbauen darf und genau, da ist es halt dann ab und zu mal irgendwie eine Dose Kaviar, mal ein Trüffel, mal ein geräucherter Aal, weil das ist für mich, und für mich ist halt alles High-End, weißt du, also wenn ich ein gutes Produkt habe, dann ist es, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein Gartengurken oder Tomaten, die nach richtig pervers Tomate schmeckt aus dem Garten, ist für mich genauso viel wert.
Hattest du ja auch schon eingebaut. Ich glaube, aus dem Garten deiner Oma gab es mal ein Gericht mit Grüße nach Schrobenhausen.
Ja, also tatsächlich auch ganz viel. Jetzt im letzten Menü auch. Wolltest du mal Braunkappen, die kannst du nirgendwo kaufen. Und da habe ich meine Eltern, meine Spätzle mal losgeschickt, habe gesagt, hey, ich brauche hier Schwammerl. Und ja, voll geil. Also war auch total easy Gang. Bisschen Brioche selber backen, bald Schwammerl schön als Ragout, Madeira Gelee obendrauf, bisschen Frisee. Ja, und es reicht. Also für mich und ja, weil aus, also ich muss den Schwammerl jetzt nicht in irgendwie 20 Texturen zerlegen, weil es für mich Schwachsinn ist.
Bevor wir an der Stelle jetzt gleich zur Cheffrage kommen, als nächsten Schritt, der Hinweis an euch da draußen, wenn euch die Folge oder all die anderen Folgen gefallen, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr den Abonnieren-Button drückt, weil dann verpasst ihr auf jeden Fall gar keine Folge mehr. Nun aber zurück zur Cheffrage. Diese kommt heute aus Österreich für dich und da ist es, die Folge mit den beiden ist tatsächlich schon raus. Die Frage heute kommt von den Zwei-Sterne-Köchen Andreas Senn und Christian Geisler aus dem Senns-Restaurant. Und dennoch auch bei dir die Frage, wie immer vorneweg, kennt ihr euch?
Ich kenne Andreas Senn nicht persönlich, aber ich weiß, dass er gut unterwegs ist.
Warst du schon mal bei ihm? Du bist ja viel unterwegs vom Essen.
Nee, tatsächlich nicht. Und ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, ob der Andreas Senn mal im Icarus gekocht hat, im Hangar 7. Wenn ja, dann war ich definitiv schon mal bei ihm, weil Icarus war ich schon oft.
Ja, hat er damals, auch Christian Geisler tatsächlich,
okay, cool.
Beide zusammen. Hören wir mal rein, welche Frage sie für dich vorbereitet haben. Ich glaube, es ist ganz spannend.
Hallo, leider unbekannterweise, ich hoffe, wir lernen uns bald einmal kennen. Da ist der Christian vom Senns-Restaurant. Für mich ist es in der Gastronomie unglaublich wichtig, dass ich einen Ausgleich habe, ja, dass ich irgendwas mache, da wo ich mir Kraft schöpfe, da wo ich sage, das ist für mich einfach einmal ein Moment, da wo ich abschalten kann, das was mir Energie gibt. Jetzt die Frage an dich, gerne vom Andreas.
Hallo, auch von mir ein herzliches Hallo aus Salzburg. Wir kennen uns leider noch nicht, ich hoffe, das ändert sich in der Zukunft. Was ist dein Ventil, dein Ausgleich zum Alltag, zur Sterne-Gastronomie, weil es ja doch sehr, sehr fordernd ist?
Ja, boah, so viel Ausgleich habe ich tatsächlich leider nicht. Also was mir extrem Energie gibt, ist, wenn ich mit meinen Jungs und Mädels 90 Minuten in der Südkurve am Müllerntor stehe und ganz laut für St. Pauli schreien darf.
Fährst du oft nach Hamburg?
So oft es geht. Jetzt 11. Januar fahren wir wieder hoch. Tatsächlich. Und ich habe auch die Ehre gehabt, 18 für die Profis zu kochen. Und bin da, ich glaube, 13 Jahre Südkurvenmitglied. Also das ist so mein Ausgleich. Ja, Kurve, schreien, springen, singen.
Alles rauslassen.
Und genau, alles raushauen und Konzerte, wenn es geht, ist auch extrem wenig geworden, aber so ein gutes Konzert ist mein Ausgleich.
Jetzt hast du gerade gesagt, du durftest ja schon kochen für die Profis von St. Pauli. Wie kam es dazu?
Ja, durch einen Zufall, die waren im Trainingslager und da hat kurzfristig das Catering-Unternehmen abgesagt und durch einen Spätzl, der, glaube ich, Dachrinnen gemacht hat für Sittendorf, der hat mich angerufen und gesagt, du Chrissy, Notfall, St. Pauli, du musst kochen. Da habe ich gesagt, wie, St. Pauli Chor? Ja, Training, Vorbereitung. Da habe ich gesagt, ja, sind wir sofort dabei. Und dann haben wir das gemacht. Sehr lustige Erfahrung.
Was hat es besonders gemacht? Wie ging es dir? Was gab es zum Essen?
Viel, extrem viel. Also diese Massen, was die Jungs da vernichtet haben. Klar, die haben 2, 3, 4 Trainingseinheiten gehabt mit Testspiele. Boah, und es war echt geisteskrank. Dieses wird alle durchtrainiert, 0 Gramm Körperfett gefühlt. Boah, und die haben gegessen. Du machst dir keinen Begriff. Das ist ganz, ganz, also wirklich verrückt gewesen.
Was mich ja bei dir überrascht, du bist ja, ich habe es anfangs auch schon erwähnt, ja gar nicht in sozialen Medien zu vertreten, sondern das Modernste, das du hast, ist ja tatsächlich WhatsApp. Welchen Hintergrund hat es, dass du so gar nicht präsent bist? Weil es gibt ja auch die Köche, die über soziale Medien, sagen jetzt mal, ihre Person pushen. Würdest du sagen, dir geht da was ab oder möchtest du da gar nicht so im Rampenlicht stehen?
Oh, ich habe da ehrlich gesagt keine Zeit und keinen Bock drauf, sich selber irgendwie so präsentieren zu müssen. Also ich habe nichts gegen die, die es machen, aber mich interessiert, glaube ich, 98% interessiert mich einfach nicht, was da so abgeht. Weiß nicht, ich finde, das lenkt so vom richtigen Leben ab. Also ich verbringe meine Zeit lieber anders.
Was ja auch viele machen, die auf sozialen Medien unterwegs sind, oder was zwangsweise auch ein bisschen passiert, dass man ja über den Weg auch, dass man über den Weg soziale Medien auch viele Inspirationen bekommt. Vorteil oder Nachteil für dich, dass du es nicht kriegst?
Oh, vielleicht manchmal Vorteil, manchmal Nachteil, weil ich bin halt so der Oldschooler, ich habe meine Kochbücher und die blätter ich extrem gern durch, aber ich kopiere nichts. 1:1 und das ist dann auch immer schwer zu sagen, man kopiert nichts, weil ich glaube, jeder kocht mal irgendwas, was es wahrscheinlich, was 50 andere Restaurants auch kochen. Aber kochen, neu erfinden, weiß nicht, ob das geht. Trotzdem bleibe ich mir da treu und koch das, worauf ich Bock habe, wirklich. Also es ist so, ja, und wenn du jetzt, weiß nicht, 4 Stunden am Tag mit sozialen Medien irgendwie da wegschepperst, da prasselt wahrscheinlich so unendlich viele Sachen auf dich ein, dass du dich eher, oder ich würde mich wahrscheinlich eher verzetteln, als so einfach diese klare Linie zu kochen, zu gehen.
Du sagst, du hast relativ viele Kochbücher daheim. Was sind so deine Favorites?
Boah, das ist auch extrem schwierig. Also vom Jan Hartwig finde ich sehr, sehr geil. Ich habe alle Icarus-Bücher. Ich habe Joachim Wissler, ich habe Christian Bauer alles. Ich habe von den großen Jungs einfach so, die ich gut finde.
Ja, und damit möchte ich zum Schluss überleiten. Bevor ich aber zur Verabschiedung komme, ist es so, wie es immer ist. Das Schlusswort gehört dir. Gibt es noch was du den Hörern mitgeben möchtest? Vielleicht auch etwas, über das wir heute tatsächlich noch nicht geredet haben.
Ja, ich wünsche einfach vielleicht, dass viele Leute den Einheitsbrei ein bisschen weglassen. 3 Monate Einheitsbrei weniger ist gleich einmal anständig essen gehe, dass man einfach einen Horizont erweitert, dass man sagt, hey, es gibt Jungs und Mädels, die bemühen sich so extrem, die pushen jeden Tag und Kaffee einfach hochwertig ein, geben sich Mühe in der Küche, Küche ist sauber. Und ja, vielleicht probiert der ein oder andere Hörer doch mal ein Sterne-Restaurant und ja, genießt einfach gutes Essen, gute Lebensmittel.
Und mit dem Schlusswort war es dann heute auch wieder. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich über euer Feedback und über eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept von Christian gibt es wie immer dann auf Instagram oder auf der Website zum Download. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge. Ich sage nur, ab geht's auf den Berg. Bis dorthin, wir verabschieden uns.
Jo, servus.
Bis dahin, ciao, servus und macht's gut.